darauf an, welcher Klasse, aus welchen Zusammenhängen diese Frau kommt.
Womit bist du mehr solidarisch? Wo würdest du dich mehr für einsetzen? Wo würdest du mehr kämpfen für?
Ich verstehe nicht, was du meinst. Für eine Frau oder für... Nein, ich verstehe wirklich nicht, was du meinst.
Das ist doch eine punktuelle Sache. Ich kann mir vorstellen, dass in der Methodik des Kampfvorgehens, dass sich vielleicht da einem Schweizer Mann aus kulturellen Gründen ein besseres Verständnis da ist.
Nein,
rein verbal schon gesehen. Aber dass du in allen anderen Punkten der Frau näher bist, ich finde es eine komische Frage. Also ich müsste hier zu diskutieren.
Ja. Wir haben eine weitere Hörerin am Telefon. Ja, du bist jetzt auf Sendung.
Ja.
Ja, gut. Du kannst sprechen.
Also gut, ich gehe auf die Frage ein, wollen wir in gemischten Gruppen arbeiten oder nicht? Und da stelle ich eine Frage zurück. Ihr arbeitet nicht in einer gemischten Gruppe. Und ihr habt keine Kontakte zu Frauen. Ich arbeite in der gemischten Gruppe und habe Kontakte zu den Frauen. Und Frauen, die, es klingt jetzt komisch, aber akute Hilfe brauchen, die kommen ja scheinbar nicht zu euch. Die kommen zu uns. Also ich habe Kontakte mit Frauen, die irgendwie in einem akuten Ausschaffungsproblem stehen. Und sie wenden sich nicht an euch. Aber eine andere Sache ist, dass ich glaube, durch die gemeinsame Arbeit mit den Männern, dass wir mehr verändern können bei den Männern und ganz bewusste Arbeit mit den Männern aus diesen Ländern, also aus der Türkei vor allem, ich spreche von der Türkei, Kurdistan, mehr verändern können, als wenn wir einfach theoretische Sitzungen abhalten und nichts tun.
Das stimmt aber nicht. Schau mal.
Erstens, was tut ihr?
Ja, ich muss dir etwas zuerst mal sagen, dass ich nicht bereit bin, noch mehr Arbeit aufzuhalsen, um Männern etwas beizubringen, um sie zu verändern. Ich glaube, die müssen sich wirklich mal zusammentun und schauen, wo sie sich verändern müssen. Weil das machen wir schon seit immer. So auf die Männer einreden, verändert euch, sonst geht's nicht weiter. Nicht wahr? Und zudem, dass wir nichts tun und abstrakt und so weiter diskutieren, das ist eine Unterstellung, das stimmt nicht. Ich meine, ich bin ohnehin also ganz eindeutig der Ansicht, dass ich zuerst meine Positionen zuerst mit Frauen abspreche, weil ich mit Frauen Gemeinsamkeiten habe, die ich mit Männern nicht habe, und zudem, weil wir erfahren, also aus Erfahrung heraus jetzt wissen, dass wir in gemischten Gruppen einfach zu kurz kommen, dass unsere Anliegen und unsere Sicht nicht durchkommt, ohne sei manchmal vielleicht teilweise durch erhebliche Mehrarbeit.
Da ist zum Beispiel, wie schon erwähnt, nicht einfach nur mit Sitzungen, Gesprächen und, wobei ich das vollumfänglich unterstütze, was die Frauen anstreben, aber ich finde, es braucht Aktivitäten nach außen, und die finden sie vielleicht doch auch noch in der gemischten Gruppe, das meine ich. Also ich kenne das Frauenproblem, ich bin ja eine Frau, und es geht nicht um das. Es geht um das, wie man es angeht. Und das finde ich irgendwie ein bisschen daneben.
Ja.
Also gut. Mhm. Ich höre weiter. Mhm.
Tja, zwei Linke, drei Meinungen.
Ciao.
Zwei was?
Zwei Linke, drei Meinungen.
Also ich muss da vielleicht schon sagen, dass ich grundsätzlich zur Überzeugung gekommen bin, dass Männer und Frauen gewisse Positionen wirklich voneinander getrennt diskutieren und ausarbeiten müssen. Dass es, ich sage nicht, dass es nicht irgendwo Punkte gibt, wo es zu einer Diskussion, zu meinetwegen auch zur Zusammenarbeit kommen kann. Aber in diesem Moment, so wie ich jetzt eigentlich den Stand der Dinge empfinde, ja, finde ich das richtig so. Schweigen.
Ja.
I'm tired of crying for the underprivileged, the blacks, the women, the even black women, for the starving children, for the miners. I'm tired of crying for the unemployed, the one-eyed Jews. I'm tired of crying for refugees and beauties. For the pain of the third world, the poor unfortunates of Hiroshima Bikini. I'm tired of crying, America, America. I'm tired of crying for protection, victims of privilege, more violence, more teach and lies, the poison mill. I'm tired of crying, it changes nothing, the abuse of sex, the endless rape, the decay. Broken hearts and promises, the broken backs, the broken dreams. I'm tired of crying, it's a savage world, a savage world, and I'm tired. I just want to cry for me.
Also ich würde nochmal auf das zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, Andi. Also ich habe verstanden, dass du das Gefühl hast, dass Flüchtlingsfrauen in der Gruppe nicht mitmachen, weil sie das Gefühl haben, dass du den Männern näher stehst, weder ihnen. Und ich denke, dass, also jetzt von meiner Erfahrung her, denke ich eigentlich nicht, dass das der Hauptgrund ist. Gut, wir wäre jetzt gut, wenn man Flüchtlingsfrauen selber könnte fragen. Aber ich denke einfach, dass
ihre Situation einfach eine andere ist. Also dass die Situation von sehr vielen Frauen da anders ist, weder zum Beispiel meine Situation, wo ich habe kein Kind, ich bin berufstätig, ich kann mein Leben, wie man so schön sagt, relativ frei gestalten. Und die meisten Frauen oder viele Frauen, die da sind, die sind einfach zuständig für ihre Kinder. Die müssen sich mit dem... Wie? Oh yes, Gott. Also ich muss auf Hochdeutsch wechseln. Also die meisten Frauen, die hier sind... haben Kinder oder viele Frauen, die hier sind, und die sind zuständig für die Kinder, die sind zuständig für die ganze Alltagsbewältigung, und das ist eine ganz andere Situation, als wenn du das eben nicht bist. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, in welcher Situation du lebst.
Mhm, aber eben umso mehr, also wenn diese Frauen zu Hause abends die Kinder hüten und sonstige Haushaltsarbeiten und machen, und ich aber während dieser Zeit und dadurch eben ihre Männer dann frei werden, um dann in den verschiedenen Komitees und Gruppen mitzudiskutieren, und ich dort bin, ich mache mich zur Komplizin eigentlich. Mhm. Konsequent durchgedacht bin ich dann irgendwie Komplizin dieses Mannes in dieser Unterdrückung, ja. Mhm. Und das meinte ich auch damit, dass ich unter Umständen mit meiner Arbeit in einer solchen Gruppe eben gegen meine Interessen als Frau arbeite. Aber das ist nur einer der vielen Gründe.
Ich muss ganz schnell etwas sagen, was jetzt niemand gesehen hat, das man eben nicht sieht, weil das eben Radio ist. Zwei der Männer, die hier in der Runde dabei sind, waren während dieser Frauendiskussion kurz außerhalb des Studios. Das heißt, es interessiert sie offenbar nicht.
Wer war das?
Nein, er war dabei.
Er war aber außerhalb vom Tisch, er hat sich einfach am Fenster verdrückt.
Er hat nicht wegen mir dort geraucht.
Ja,
ich muss ihn in Schutz nehmen.
Ja, wir haben jetzt eine weitere Hörerin am Telefonapparat. Du kannst sprechen.
Ja, also Elisabeth, du hast vorher gesagt, dass viele Frauen sehr isoliert leben. Und du hast ein Beispiel gegeben, das eine Gruppe von Türkinnen und Kurdinnen gegeben hat. Und wir haben unsere Gruppe nicht aufgebaut, weil wir sehr isoliert sind. Wir haben das sehr bewusst. Wir wollten nicht uns von den Schweizer oder Schweizerinnen integrieren lassen. Wir haben auch feministische Ansätze. Wir wollten unsere politische Richtung finden. Und es gibt natürlich auch andere Art Frauen, aber ich wollte, also man darf nicht uns oder einige Gruppen so präsentieren, denke ich. Na, und vorher hat man auch geredet für oder mit Flüchtlinge, und ich höre diese Sendung und es gibt auch Leute dort drin, dass sie mit Flüchtlingen arbeiten, aber ich höre gar keine fremde Mensch dort auch mit euch redet. Also nicht in dieser Sendung mitmacht. Das ist für mich auch irgendwie komisch und ein Widerspruch. Es hat mich irgendwie jetzt aufgeregt. So, merci.
Also ich möchte gerade etwas sagen wegen der Frauengruppe. Mhm. Also das habe ich nicht so gesagt, dass jetzt ihr eine Frauengruppe gemacht habt, weil ihr isoliert seid. Das habe ich habe einfach gesagt, dass ich denke, die Bedürfnisse anders sind, und ihr habt das Bedürfnis, euch untereinander zu treffen.
Mhm. Aber es hat mir so getönt. Ich habe so verstanden, weil viele isoliert sind, und zum Beispiel türkische, kurdische Frauengruppe. Und das ist nicht wahr.
Ja, dann hast du mich falsch verstanden. Also ich habe das nicht so, oder ich habe mich nicht klar ausgedrückt.
Mhm. Gut. Also, merci.
Ja.
Tschüss.
Ciao.
Aber ich glaube, du musst dir nochmals sagen, warum keine ausländischen Leute hier sind. weil sie sich daran gestoßen.
Ja, ich weiß. Gut, ich habe mir das auch.
Ganz kurz.
Ich habe mir das auch gedacht. Vielleicht hast du die Sendung nicht von Anfang an gehört. Also ich will damit nicht sagen, dass es dich deswegen nicht stören sollte, aber wir oder ich habe mit Absicht sind hier keine Flüchtlinge anwesend. Und zwar aus dem Grund, weil ich gedacht habe, es ist mindestens für einmal richtig, die Widersprüche, die uns die Gesellschaft stellt, hier unverdeckt zu widerspiegeln in der Zusammensetzung. Das heißt, es gibt ja tatsächlich Schweizerinnen und Schweizer, die Asylpolitik machen, und es geht hier darum, dass sich diese Leute vorstellen und definieren, jetzt in dieser Öffentlichkeit, die Radio Lora abdeckt. Das soll aber nicht heißen, also wir haben ebenfalls betont zu Anfang, dass wir eigentlich der Meinung sind, Flüchtlingspolitik, die tatsächliche Politik, die kann nur, soll sie authentisch sein, mit den Flüchtlingen laufen. Und außerdem planen wir weitere Sendungen mit Flüchtlingen oder auch von Flüchtlingen, beispielsweise ohne Schweizerinnen und Schweizer. Gut, ich denke mir, ist sie noch am Telefon? Ist schon abgehängt. Gut, ich denke, wir haben jetzt gesagt bis 1 Uhr, das ist wieder nur noch eine halbe Stunde. Gehen wir doch zum dritten Punkt, den wir, glaube ich, alle als den wichtigsten angeschaut haben, um Perspektive und Ausschaffung. Aber ich gebe bei dieser Gelegenheit nochmals die Telefonnummer durch. Ich glaube, diese Frau, die angerufen hat, war die erste Flüchtlingsfrau, die überhaupt angerufen hat. Und eigentlich war das ein bisschen die Absicht, darauf hinzuarbeiten, dass Flüchtlinge in diese Sendung eingreifen. Es wäre also sehr erwünscht, wenn weitere Telefone kommen. Also die Nummer 383 58 60. Vielleicht geht ihr mit mir nicht einig, wenn ich sage, die Opposition ist schwach. Ich meine aber, dass die Reaktion, also das haben wir auch jetzt mehrmals festgestellt, fast ungehindert in diesem Land wüten kann. Also das jüngste Beispiel, vielleicht der Sprengstoffanschlag, es gab darauf keine Reaktionen. Es gab zufällig oder aus anderen Gründen eine Demonstration in Bern. Es wurde darauf hingewiesen. Es ist aber ziemlich klar, dass wenn diese nicht sowieso stattgefunden hätte, dass dieser Sprengstoffanschlag nicht, dass auf diesen Sprengstoffanschlag nicht reagiert worden wäre. Eben die Diskrepanz zwischen der realen Situation der Flüchtlinge und der Solidarität von den Einheimischen in diesem Land ist eben doch sehr groß. Und ich denke, es drängt sich auf die Frage, was wir eben tun dagegen. Und ich stelle mir auch vor, dass die vorangegangenen Diskussionspunkte, es sind viele angesprochen worden, sich in dieser Diskussion eben sehr realitäts- und handlungsbezogen nochmals stellen. Ich glaube, es ist ebenfalls aus der Sendung bisher klar geworden, dass wir uns in der Frage der Ursachenbestimmung einig sind, verantwortlich dafür, dass die Flüchtlinge flüchten müssen und mussten, ist die Firma Schweiz, das Finanz- und Industriekapital und ihre Ableger oder ihre staatliche Entsprechung. Mich nimmt nun Wunder, inwiefern Ursache und Wirkung einfließen in die Flüchtlingspolitik, die ihr betreibt. Oder anders gestellt, wie konsequent wird in den einzelnen Gruppen Flüchtlingsunterstützung und Kampf gegen das Ursachensystem überhaupt verbunden, jetzt abgesehen davon, dass man die eigene Arbeit damit immer begründet. Aber ich meine konkret gestellt, wie wird die Ursache und die Wirkung konkret verbunden. Und ich möchte diese Frage, damit sie nicht einfach so allgemein gestellt wird, koppeln mit der, ich denke, primärsten Forderung der Flüchtlinge hier, mit der Forderung nach Ausschaffungsstopp. Eben die Frage ist, was kann jetzt getan werden? Oder was tut ihr?
Hilde?
Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Vielleicht bin ich schon ein bisschen
müde. Also die eigentliche Frage ist, was kann getan werden? Also es ist die Feststellung der Dimension Repression gegen Flüchtlinge. Es ist die Feststellung der ziemlich schwachen Opposition, und es soll jetzt eigentlich darum gehen, wie können wir weiterkommen, wie können wir weiter mobilisieren. Und ich denke, es gibt eine ganze Menge Antworten, ja. Also wie ein Stiefel voll Wasser und ein zu kleines Loch.
Ich habe dich so verstanden, dass die Fluchtursachen im Zusammenhang stehen mit den Ausschaffungen. Entschuldigung, ich bin müde. Nee, jedenfalls, was Ausschaffungen angeht, also ich weiß leider kein Patentrezept, wie man Ausschaffungen verhindern kann. Leider. Das Einzige, was ich sagen könnte, ist, dass wir im Moment eben diese Non-Refoulement-Kampagne vorbereiten, dass wir versuchen wollen, mit politischen Argumenten, mit zum Teil ziemlich guten Argumenten, versuchen wollen, diese ganze Ausschaffungspraxis und die ganze Asylpraxis grundsätzlich in Frage zu stellen und zu kritisieren und versuchen, Auswege aus dieser Situation zu bringen. Also um es ganz kurz zu machen, was wir fordern, ist einfach, dass man diese Leute nicht ausschaffen darf.
Alle,
die gefährdet sind.
Ja, und wer bestimmt das?
Also diese Menschen selber. Jeder Mensch, der kommt und sagt, er ist gefährdet, darf nicht zurückgeschafft werden. Mhm. Und unabhängig davon, ob jetzt er einen negativen Asylentscheid hat oder nicht. Weil ein negativer Asylentscheid kein Kriterium ist, jemanden ausschaffen zu dürfen. Und zwar können wir das sehr gut argumentieren. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt von der Sendung. In der Schweiz hat niemand ein Recht auf Asyl. Das heißt, der Staat kann jemandem einen negativen Asylentscheid geben, auch wenn er eindeutig gefährdet ist. Aber was der Staat nicht darf, aufgrund von den Gesetzen und Abkommen, die er eingegangen ist, ist einfach Menschen, die gefährdet sind, in diese gefährdeten Gebiete zurückzuschaffen. Wenn er das macht, verletzt er seine eigenen Gesetze. Und das macht er permanent.
Eben.
Ja, das ist die Tatsache, oder? Ja, und genau darum geht es uns, dass wir darauf hinweisen, dass einfach, und zwar er legitimiert seine Praxis damit, dass sie sagen, negativer Asylentscheid heißt, die Person ist nicht gefährdet. Mhm. Dass sie diese Trennung im Denken nicht machen. Diese Trennung, dass jemand auch mit negativem Asylentscheid gefährdet sein kann. Und ich denke, dass von den 95%, die jetzt einen negativen Asylentscheid haben, fast alle gefährdet sind. Und die Tatsache, dass die Vermutung naheliegt, ist einfach die, dass 80% aller abgelehnten Asylbewerber sich irgendwo in Europa aufhalten. Das heißt, nur 20% gehen zum Teil zwangsläufig oder zwangsweise, unfreiwillig, in ihre Heimat zurück. Viele kommen ein zweites Mal, wenn sie es schaffen.
Ich bin da nicht so sicher.
Und die 88% bleiben alle hier in Europa. Das heißt, die meisten von denen haben hier irgendwo einen völlig illegalen Aufenthaltsstatus und hängen hier irgendwo rum, ja. Oder? Und das ist klar, dass das nicht geht.
Aber ich wollte eigentlich dich also hören, weil du als deine Motivation zur Asylarbeit die Verhinderung von Ausschaffungen gesagt hast.
Ja.
Ja. Ich sehe da nicht klar. Oder du wirst einerseits Ausschaffungen verhindern, indem du dem Staat sagst, du musst diese Trennung zwischen negativen Asylentscheid und dann tatsächliche Ausschaffung nicht machen.
Also wir können natürlich, also ich kann nicht mit meinen bloßen Händen eine Ausschaffung verhindern, ich kann es nur mit Worten tun. Mein Instrument ist meine Sprache, oder? Es nützt nichts, wenn ich zum Flughafen gehe und mit brachialer Gewalt einen Grenzpolizisten davon abhalte, einen Flüchtling wieder aus dem Flugzeug rauszuschaffen, oder? Was ich mache, ist einfach versuchen.
Doch, das kann man, das haben wir.
Ich weiß, dass man das kann, aber ich kann das nicht. Ich persönlich kann das nicht. Andere Leute können das, andere haben andere Fähigkeiten, ich habe diese Fähigkeit nicht. Meine Fähigkeit ist die Sprache und ich möchte mit meiner Fähigkeit, mit meinen Argumenten versuchen, eine Öffentlichkeit herzustellen und so zu argumentieren.
Aber
wir möchten darauf hinweisen, dass das, erstens mal, dass diese Ausschaffungspraxis illegal ist, weiß fast niemand. Die meisten Leute in der Schweiz gehen davon aus, dass jede Ausschaffung rechtmäßig ist, dass einfach jemand, der einen negativen Asylentscheid hat, ausgeschafft werden darf, weil er nicht gefährdet ist. Das ist nicht wahr. Und das möchten wir erstmal klarstellen. Und zwar nicht nur irgendwo in der Asylszene, die das ohnehin schon weiß, sondern den Leuten, die davon ausgehen, diese 95% mit dem negativen Asylentscheid sind alles Wirtschaftsflüchtlinge. Und genau dagegen wollen wir angehen, diese Vorurteile abbauen.
Also das, was du sagst, eben jetzt mit der ganzen Non-Refoulement-Kampagne, das ist, kann es nicht jetzt endgültig beurteilen, aber es ist sicher eine pragmatische Lösung jetzt im Moment. Aber ich denke, das hat ja mit viel grundsätzlicheren Dingen zu tun, die du mit einer Non-Refoulement-Kampagne nicht lösen kannst. Etwas ist, dass die Situation, wenn jemand nicht gehen muss, dann heißt das noch lange nicht, dass seine Situation irgendwie menschlich ist hier oder lebbar ist. Also das, dünkt mich, ist irgendwo ein Irrtum, wenn man meint, wenn jemand hier bleiben darf, dann ist alles schön und gut. Also ich habe manchmal das Gefühl, dann beginnen erst die Probleme. Also sehr viele Probleme hier sind in dieser Gesellschaft, um da zu leben. Und die sind natürlich verknüpft mit dem, dass es überhaupt solche Ausschaffungen gibt. Also ich denke, es ist ein viel grundsätzliches Problem, dass eben Leute ausgeschafft werden. Das hängt auch damit zusammen, dass es eben diese schönen drei Status in der Schweiz gibt. Das hängt damit zusammen, dass in der Schweiz, dass die Schweiz sehr geschlossen ist von ihren Strukturen her für Ausländerinnen und Ausländer, ob sie jetzt Flüchtling sind oder nicht. Dass sehr viele Barrieren da sind, um irgendwo dass sie etwas für sich erreichen können, zum Beispiel die Durchlässigkeit in Berufen. Und ich kann da ein Beispiel geben, dort wo ich arbeite. Ich arbeite in einem Hilfswerk und da sind die Flüchtlinge quasi die Arbeitgeber eigentlich oder Arbeitgeberinnen und diejenigen, die konkret betroffen sind, und es gibt sehr viele Flüchtlinge, die sehr gut ausgebildet sind. Es ist aber so, dass es praktisch undurchlässig ist, diese Strukturen, die sich eigentlich offen geben und humanitär und was weiß ich, dass praktisch keine Flüchtlinge angestellt werden. Das ist von den Strukturen her so angelegt, dass die gar nicht reingehen können. Und ich denke, dass eben das auch damit zusammenhängt. Und eine Non-Refoulement-Kampagne, das kann vielleicht ich weiß es nicht, ich zweifle daran, ob das überhaupt etwas lösen kann. Und ich zweifle auch daran, ob Information in diesem Problem überhaupt etwas ändern kann, weil Leute derart emotional reagieren, da kannst du informieren und informieren, das interessiert sie gar nicht.
Und was hat die Zweiflerin vom Dienst für eine Alternative?
Ja. ich habe nicht einfach...
Du kommst einfach mir an dieser Runde ein bisschen vor wie...
Die Zweiflerin.
Nein, also diejenige, die über allem steht. Oder
nein, ich habe nicht einfach eine Alternative, das habe ich überhaupt nicht. Mhm. Aber ich zweifle wirklich daran, ob das überhaupt etwas gibt.
Ich möchte gerne erwidern, ich fühle mich etwas angegriffen. Also erstens mal, unsere Non-Refoulement-Kampagne ist nicht dazu da, anerkannten Flüchtlingen einen besseren Sozialstatus in der Schweiz zu verschaffen. Wenn die Schweizer Strukturen so verkrustet sind und die Schweiz so ausländerfeindlich ist, kann man das mit einer Non-Refoulement-Kampagne sicherlich nicht beheben. Das ist klar. Sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wir können mit der Non-Refoulement-Kampagne nicht alle Übel dieser Schweiz aus der Welt schaffen. Das Einzige, was wir machen können, ist vielleicht Ausschaffungen zu erschweren, also vielleicht sogar einzelne Ausschaffungen zu verhindern oder mindestens ein kleines Umdenken in Gang zu setzen, dass man einfach Sachen hinterfragt. Und die Zielgruppen, die wir ansprechen, das ist nicht unbedingt jetzt die autonome linke Szene, sondern das sind mehr die Leute, die irgendwo bis jetzt unentschlossen sind, die sich keine Gedanken gemacht haben, die wirklich davon ausgehen, die voll dieser Propagandamaschinerie vom Abends in die Finger gefallen sind und wirklich davon ausgehen, dass 95% der Leute, die eben kein Asyl bekommen, einfach Wirtschaftsflüchtlinge sind und die Schweiz verlassen müssen, oder? Und das ist was ganz anderes.
Also vorhin ist die Frage gefallen, gibt es eine Alternative? Ich habe reingeworfen, ja, ich habe eine. Und ich möchte damit auch gleich eine andere Antwort auf das, was du gesagt hast, provozieren. Und zwar will ich jetzt Bezug nehmen.